Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute, denn wir machen eine Mini-Nachlese eines Events, was vor kurzem stattgefunden hat, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich mit Emrys Co-Initiator war, neben Zero360. Und vielleicht für diejenigen, die jetzt aufmerksam verfolgen, was ich bei Saatkorn und sonst so treibe, die wissen natürlich, es geht um die Shape 2030. Das fand Ende April statt in Berlin. Tolle Veranstaltung, initiiert von Zero360 zusammen mit Emrys. Und der Titel war The AI Impact on People and Organizations. Und auf dem Event entstand dann die Idee, sollte man nicht vielleicht im Nachgang nochmal irgendwie einen Podcast dazu aufnehmen? Finde ich total cool und habe ich natürlich sofort ja gesagt und freue mich total, dass ich die beiden KollegInnen hier am Start habe, die sehr stark inhaltlich dieses Event vor und auf dem Event bearbeitet haben und jetzt auch in die Nachbearbeitung sozusagen in Anführungsstrichen mit mir gehen. Das ist einmal Dr. Nadja Berzek. Sie ist Senior Managerin bei Zero360 mit Schwerpunkten rund um die Themen Zukunft, Strategie und Innovation. Passt also total. Herzlich willkommen, Nadja. Schön, dass du hier bist.
Hey, Kiro. Schön, dass ich da sein darf und wir gemeinsam reflektieren können zum Event.
So ist es. Und auch am Start ist Markus Springer. Er ist Partner bei Zero360, hat langjährig Erfahrung in systemischer Organisationsentwicklung und Transformationsbegleitung. Und ich freue mich, dass er hier ist. Hallo, Marco.
Danke, dass ich auch da sein darf.
Ja, sehr gut. Ihr habt ja bei dem Event gemeinsam so ein bisschen den Blick in die Zukunft gewagt mit Videos, die eigens produziert wurden, die auf eine teils ironische, teils vielleicht auch ernsthafte Art und Weise so ein bisschen gezeigt haben, wie die Arbeitswelt in Zukunft aussehen könnte in wenigen Jahren. Das hat mir sehr gut gefallen. Diese Videos waren also im Grunde genommen so eine Art, zurück in die Zukunft, also aus der Shape 2030, mal ein paar Jahre nach vorne und dann gemeinsam reflektieren, wo stehen wir denn heute? Wie seid ihr auf diese Idee gekommen und wie ist das aus eurer Perspektive auf der Veranstaltung so angenommen worden?
Vielleicht starte ich mal rein. Also für uns gilt als Ansatz immer, dass wir mit Zukunft so arbeiten wollen, dass sie irgendwie greifbarer wird, dass die Leute da irgendwie was fühlen oder was sehen und erkennen, woran sie dann heute ihr Handeln ausrichten können. Also so ein Grundsatz, den wir als Organisation verfolgen. Und das machen wir praktisch oder versuchen wir in unseren Kundenprojekten zu tun. Aber das war auch der Ansatz mit unseren Events, dass wir sagen, wir wollen das irgendwie greifbar machen und nicht nur theoretisch über irgendwelche Trends sprechen, sondern zu sagen, wie könnte das jetzt ganz konkret aussehen? Wie fühlt sich das dann denn an? So richtig immersiv, ne, dass man das spürt, um dann zu sagen, was mache ich jetzt damit? Muss ich mich ändern heute? Muss ich bei uns irgendwie, brauchen wir neue Ziele? Muss ich die Organisation anpassen, dass das irgendwie konkreter wird? Und das war so die Grundidee, warum wir das auch ins Event reingebracht haben.
Und vielleicht noch ergänzend dazu, ich glaube, uns war es vor allen Dingen bei den Videos wichtig, dass es nicht eine absolute Utopie, eine schöne Scheinwelt in der Zukunft wird, aber auch keine absolute Dystopie, wo alle nur noch sagen, oh Gott, da habe ich keine Lust drauf, sondern es sollte genau dieser Mittelweg sein, wo man das Gefühl hat, Mist, genauso kann es morgen aussehen. So sitze ich im Meetingraum und das könnte passieren. Da hatten wir den Eindruck, so können wir die Menschen am besten mitnehmen. Und natürlich ist es manchmal schwierig, wenn man selber auf der Bühne steht und die Filme zeigt. Man kriegt man so das Gefühl vom Publikum nur so begrenzt mit. Aber wir haben schon gemerkt, dass diese Filme ein guter Gesprächsstarter waren. Wir sind ja danach in Diskussionen reingegangen. Wir hatten viele Pausengespräche bis in den tiefen Abend hinein. Und ich glaube, die Filmchen haben da schon immer die Kreativität und auch so die Gedankenwelt angeregt.
Ja, also ich kann es ja vielleicht viel leichter beurteilen, da ich ja da einfach nur Zuhörender war oder Zuschauender. Und ich fand das ziemlich cool. Ich war ein paar Mal so gegen den Kopf gestoßen und habe gedacht, oh Mann, ja klar, das kann ja auch passieren. Ganz oft habe ich gedacht, ja, das stimmt. Und wir stehen so unmittelbar davor, dass diese Dialoge so stattfinden. Also es war, um das vielleicht für die Zuhörenden ja einmal transparent zu machen, ganz konkret, Führungskraft, wie führst du eigentlich Teams, wenn ein Team zusammengesetzt ist aus echten Menschen und aus Agents? Das war so also ein Beispiel. So gab es eine ganze Reihe solcher Beispiele. Und da kamen natürlich dann viele Fragestellungen hoch. Aber auch viel Kopfnicken, manchmal vielleicht auch ein Kopfschütteln. Und das hat genau dazu geführt, dass wir eine sehr kommunikationsintensive Shape 2030 im Jahr 2026 erleben durften. Mega cool. Wenn man jetzt so ein bisschen davon weggeht und sich eigentlich mal ganz grob die Frage stellt, was verändert sich durch KI eigentlich nicht? Habt ihr da Antworten drauf?
Also ein paar Gedanken haben wir sicherlich und ein paar Gedanken konnte man in den Filmchen, glaube ich, auch ganz gut sehen. Also für mich ein Punkt, der sich nicht ändern wird, ist, dass Führung immer noch auch ein Beziehungsakt bleiben wird. Das heißt, Entscheidungen begleiten, Unsicherheiten aushalten, Menschen in Veränderungen stärken, das ist nichts, was delegierbar ist und das wird eher wichtiger als unwichtiger in Zukunft. Das ist für mich ein Punkt, der ja sehr, sehr deutlich geworden ist, auch in den Diskussionen. Marco, wie war es bei dir? Was ist da bei dir so hängen geblieben?
Ich finde, die Sachen, die Organisationen brauchen, die sie jetzt brauchen, die werden sie auch in Zukunft brauchen. Also ich finde sowas wie Klarheit, wohin soll es gehen? Also so ein Zielbild, Strategie, Vision, ich glaube, das ist genauso essentiell und wird auch als Fähigkeit, das überhaupt herzubekommen, so eine Vision wird genauso wichtig sein in Zukunft. Aber auch so sich selber weiterentwickeln zu können, also die eigene Organisationsentwicklung und Personalentwicklung treiben zu können, das systematisch machen zu können, auch das ist so eine Fähigkeit, die irgendwie weiter Bestand haben wird. Also ich glaube, es gibt so Capabilities, wenn man es so nennen möchte, die sich einfach weiter durchziehen werden und nie an Relevanz verlieren werden. Die werden sich verändern, weil praktisch auch so die hybride Arbeitskräftewelt dazukommt. Aber so die Eigenschaft wird dieselbe bleiben, die man braucht.
Ja, sehe ich auch so. Wenn ich noch eins hinzufügen darf, was ich so die ganze Zeit im Kopf hatte. Also wer heute nicht die Einstellung hat, ich will lernen, und zwar eigentlich immer, der oder die wird ein Problem haben. Also diese Grundeinstellung, neugierig zu sein, offen zu sein für neue Technologien, neue Arbeitsweisen, neue Denkweisen, neue Prozesse. Ich glaube, das ist ein ganz essentielles Merkmal für die Arbeitswelt, nicht der Zukunft, sondern in der wir heute schon sind, aber in der Zukunft noch mehr. Ne? Über lebenslanges Lernen wird ja schon lange geredet. Nadja, du willst
das
was
vielleicht
sagen.
Noch mal zu untermauern. Und ich glaube, um dieses Lernen zu ermöglichen, braucht es aber vor allen Dingen noch mehr psychologische Sicherheit als Grundlage für die Zusammenarbeit. Ne? Dass ich wirklich mich auch traue zu experimentieren, auch gerade mit der neuen Technologie zu experimentieren und ich nicht das Gefühl habe, ich kriege dafür gleich einen auf den Deckel von meinem Chef, weil ich das vielleicht in irgendeiner Grauzone mache. Mhm. Also ich finde, das Thema psychologische Sicherheit in der Anwendung von KI gewinnt noch an Bedeutung.
Ja, würde ich wohl auch sagen. Und auch dazu gab es ja auch im Fireside-Chat ein paar Beispiele aus verschiedenen Unternehmen, wo das unisono eigentlich rauskam. Also man könnte das auch nochmal anders umschreiben mit dem Thema oder dem Wording Fehlerkultur. Wichtiger denn je, ja, Raum für Experimente zu lassen, die halt auch natürlich scheitern können. Es funktioniert ja nicht immer alles.
Das merken wir ja auch in unseren Projekten. Gerade was KI angeht, ist einfach noch vieles unklar. Wir lernen jeden Tag neu dazu, vieles verändert sich. Und ja, deswegen ist das Thema Vertrauen da, glaube ich, ein ganz essentielles.
Lass uns da mal einsteigen, vielleicht auch aus eurer Beratungspraxis, das ganze Thema KI-Enablement. Ich habe ja manchmal das Gefühl, da werden jetzt Lizenzen gekauft für irgendwelche Tools und dann hat man das Gefühl, ja, wir haben ja Großteil der Aufgabe schon erledigt. Ein Schritt weiter wäre noch nicht nur die Lizenzen zu kaufen, sondern vielleicht auch das Trainieren mit den Tools zu ermöglichen. Aber selbst das ist ja eigentlich fast zu kurz gesprungen, wenn man eigentlich über das Arbeitsmodell insgesamt vielleicht nachdenken muss. Was fällt euch dazu ein?
Ja, also ich glaube, dass die Halbwertszeit von so Skills drastisch sinkt, ist klar. Da hast du gerade mal ein Tool trainiert, am Morgen ist dann das nächste relevant. Und vielleicht einmal aus dem Nähkästchen geplaudert von unserer Kundenwelt. Wir sind viel auch in Genossenschaftsbanken unterwegs und erleben da, wird Microsoft Copilot eingeführt. Es gibt auch noch eine Prompting-Schulung mit dazu. Und 6 Monate später, das Gespräch habe ich gerade erst geführt, die Kundenberatenden nutzen Copilot für ihre E-Mails. Cool, richtig super. Aber die Beratungsvorbereitung beim Kunden oder für den Kunden ist genau wie vorher, händisch, 45 Minuten, wird das alles einfach mal einmal durchgegangen und sowas wie eine Transaktionshistorie, Lebensergebnisse oder Lebensereignisse erkennen und davon Beratungsanlässe ableiten, das ist immer noch das, was händisch passiert. Und da mal einmal zu gucken, wie sieht der Workflow aus komplett, ne? Und was könnte AI da eigentlich wirklich übernehmen und wie könnte dieser neu aussehen? Das haben wir auch viel diskutiert in unserem Roundtable Enablement. Also da wurde immer gesprochen von KI als der zweiten Chance nach der Digitalisierungswelle, um Prozesse auch wirklich nochmal neu aufzusetzen. Und so sieht das natürlich dann eben doch aus mit den Trainings. Also zu sagen, lass uns nicht nochmal ein neues Trainingsformat aufsetzen, sondern schauen, wie können wir die Jobarchitektur dahinter so verändern, dass KI da immer wieder mit eingebaut ist und Lernen automatisch im Arbeitsalltag passiert.
Ja, ist ja vielleicht auch, was da mit einhergeht, ist in der Fragestellung eben, bin ich ja so bewusst auch auf die Tools eingegangen, weil die immer eine Rolle spielen natürlich. Hast du schon gesehen, was bla 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 in der neuen Version kann? So könnte man ja viele Dialoge zusammenfassen und bla bla bla. Kannst jetzt von Claude über ChatGPT bis Gemini alles einsetzen. Aber das ist ja eigentlich auch nur die Art und Weise, wie man etwas nutzt, das ist nicht die Art und Weise, wie man insgesamt über Arbeit nachdenkt. Und welche Dialoge, welche Herausforderungen habt ihr da mit euren Kunden? Ich vermute, dass da viel drüber diskutiert wird. Wie ist das, Marco?
Also ich sehe, dass der Horizont da noch gar nicht, also nicht überall dafür da ist, das weiter zu denken. Also ich glaube, dass die Tool-Einführung und dann praktisch die Integration des Tools in die ganze Infrastruktur ist so die erste Hürde, die meisten nehmen. Und dann ist es aber sehr stark über das Individuum nachgedacht. Also es ist praktisch, das Individuum nutzt jetzt das Large Language Model, um, wie Nadja gesagt hat, sich irgendwie besser E-Mail zu formulieren oder sich vorzubereiten in irgendeiner Form. Oder wow, das Individuum darf jetzt Agents bauen zum Beispiel, hat jetzt einen kleinen Workflow, wo etwas von einer Excel-Liste in ein Word-Dokument automatisiert wird oder aus dem Kalender irgendwas rausnimmt. Es ist aber sehr stark über diese Augmentierung der individuellen Arbeitskraft gedacht. Und ich glaube, den nächsten Evolutionsschritt, der eigentlich ja schon begonnen hat, zu sagen, was sind denn diese Workflows, das passiert noch nicht überall. Und auch das Wissen zum Beispiel zu sagen, was muss ich denn jetzt schon aus meinem Team herausdenken und gar nicht mehr in Einzelpersonen, wo ich zum Beispiel als Führungskraft nicht mehr sage, ah, okay, der Tobias und der Sebastian, die nutzen jetzt ganz toll diese Agents, sondern wo müssen wir als Team zusammenkommen und sagen, okay, das ist unsere gesamte Arbeit, wie gucken wir die jetzt an, wie organisieren wir die und wo gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, KI gezielt einzusetzen, mal die ersten Piloten zu fahren, obwohl meistens sogar die Infrastruktur schon da ist oder die ersten Angebote in die Richtung gemacht werden können. Oder wenn es noch nicht geht, technisch zumindest die Führungskräfte auf den Punkt zu bekommen, das schon zu verstehen, dass wenn die Infrastruktur dann so weit kommt, dass auch dann praktisch so ganzheitlich gedacht wird. Und mein Gefühl ist gerade, das wird so übersehen. Also wir rollen jetzt praktisch alles auf dieses Individuum ein und der Blick auf Organisationen und Teams und diese übergreifenden Workflows und die Wertschöpfungskette, die fehlt gerade so ein bisschen.
Ich habe mir dazu aus einer ganz anderen Perspektive am Wochenende so ein paar Gedanken gemacht. Ist ein ganz spannender neuer McKinsey-Report erschienen. Der Titel, den fand ich schon spannend. Agents, Robots and Us, How AI Reshapes Work and Skills in Europe. Ist letzte Woche irgendwie rausgekommen, habe ich mir am Wochenende mal angeschaut und habe dann so ein bisschen überlegt, was kann das denn wohl bedeuten jetzt aus einer CHRO-Perspektive? Ich bin ja mal stark im HR-Umfeld unterwegs und mich würde interessieren, wie ihr das aus eurer Organisationsentwicklungsperspektive seht. Ich bin eigentlich auf 3 ganz zentrale Themen gekommen, die im Grunde genommen erstmal vorher stattfinden und da sein müssen in einer Organisation. Das eine ist das Thema Governance.
damit du keine Fehler machst, die dich hinter unter Umständen riesig viel Geld kosten können. Hier geht es jetzt nicht darum, einen fehlerfreien Raum zu ermöglichen, einen Experimentierraum zu ermöglichen, sondern hier geht es darum, wie ich AI vielleicht auch nach außen hin nutze, wie ich mit den Daten umgehe, um halt nicht mit irgendwelchen Gesetzen da in Konflikt zu kommen. Das ist natürlich erstmal so eine Grundvoraussetzung. Dann, was ich viel wichtiger finde, ist eigentlich eine Vertrauenskultur zu etablieren. Da haben wir gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Das ist dann der Raum, um Experimente zuzulassen, um wirklich zu sagen, ja, geht mal los, versucht einmal, probiert das. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, auch auf der Veranstaltung, ja, wird da irgendwas angeordnet oder sollen die Leute selber freiwillig losrennen? Gab es ja unterschiedliche Sichtweisen dazu. Ich glaube nur, das scheitert in jedem Fall, wenn keine Vertrauenskultur da ist. Und das Dritte ist dann eigentlich, eher auf Skills zu schauen, als immer diese Tool-Diskussion zu führen, weil insgesamt die Nachfrage nach AI-Fluency im Grunde genommen, also die Fähigkeit, mit AI-Tools dann auch umgehen zu können, dramatisch steigt. Aber letzten Endes will ja immer noch dieselbe Workforce da haben. Das heißt, du musst eigentlich die Leute dahin bringen, dass sie auch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen und auch vielleicht selbst zu lernen. Ihr nickt jetzt so ein bisschen, aber vielleicht gibt es ja auch Punkte da drin, wo ihr sagt, seh ich anders aus meiner Perspektive. Wie schaut ihr da drauf?
Anders würde ich nicht sagen. Ich könnte das Thema, ich vertraue, ich glaube, vielleicht ist es mein Thema gerade, aber ich finde, das kann man nochmal so auf drei Ebenen denken. Ich finde, das eine ist Vertrauen in die Technologie. Habe ich Vertrauen in die KI, dass sie mir Ergebnisse liefert, mit denen ich auch irgendwie gut weiterarbeiten kann? Das ist zuverlässig. Dann Vertrauen in die Organisation. Bekomme ich als Mitarbeiter die Ressourcen, vielleicht auch die Anerkennung, das Gehalt, die Entlohnung, um überhaupt experimentieren zu wollen? Mhm. Und aber auch Vertrauen von der direkten Führungskraft. Also versteht die Führungskraft, was ich hier gerade durchmache, wie sich meine Rolle verändert von, ich bin der, weiß ich nicht, Software-Hero, der irgendwie die gute Software programmieren kann, hinzu, ich kuratiere das eigentlich nur noch und muss irgendwie eine KI beurteilen. Was macht das mit mir und versteht meine Führungskraft das? Mhm. Und das sind für mich so drei Ebenen von Vertrauen, die das irgendwie, glaube ich, ganz gut fassen, was das bedeutet, weil sonst finde ich das immer so sehr schwammig, diesen Begriff.
Ich finde den letzten Aspekt, den du gerade genannt hast, den finde ich eigentlich ganz besonders interessant, weil man das in Teilen vielleicht auch an sich selber merkt. Also das Wissen, was man hat, das wird tendenziell weniger wert, weil Wissen so schnell überall verfügbar ist. Das heißt, du musst eigentlich deine eigene Wertigkeit in Anführungsstrichen als Arbeitnehmer, oder ich kann es noch weiter fassen, selbst wenn du selbstständig bist, gilt das ja auch. Also nicht nur als Arbeitnehmer, sondern wenn du in der Arbeitswelt bist, dann musst du es eigentlich neu definieren. Du musst vielleicht sagen, ja, es ist nicht mehr, was ich alles weiß, sondern wo ich Wissen herbekomme und wie ich feststelle, ob dieses Wissen auch korrekt ist. Das ist spannend. Marco, du willst dazu was sagen?
Ja, da gibt es eine aktuelle Studie, relativ aktuell, aus Juli 2025. Die passt titeltechnisch gut zu dem McKinsey Report. Die heißt nämlich, wenn Robots knock, Knowledge locks. Okay. Die erforscht praktisch, weil ihr über das Wissen gesprochen habt, was passiert, wenn Mitarbeitende wissen, welche Aufgaben KI übernehmen kann, also auch welche ihre Aufgaben KI übernehmen kann. Und es gibt tatsächlich also beobachtbare Auswirkungen auf, wie stark Mitarbeitende ihr Wissen verbergen. Das heißt, wir kommen jetzt an einen Punkt, wo wir sehen, dass wenn ich sage, ich kann absehen, die und die Teile meiner Aufgaben, die vielleicht einen großen Teil meines Jobs irgendwie ausmachen oder die vielleicht auch einen Teil mit meiner Entlohnung verbunden sind, wenn ich weiß, dass das in kurzfristiger Zeit oder mittelfristiger Zeit übernehmbar ist von irgendwelchen Agents oder irgendwie LLMs, dann fange ich an, praktisch nicht mehr aktiv mein Wissen zu teilen. Und das ist ja der Knackpunkt bei der Transformation. Wir haben jetzt darüber geredet, ich muss ja irgendwie ran an diese Workflows und die Wertschöpfungskette, denn dann kann ich wirklich langfristig irgendwie größere Strecken optimieren und automatisieren und nicht nur Kleinigkeiten. Und wenn dann aber alle sagen, nur mein Wissen behalte ich jetzt aber für mich, weil ich glaube nicht, dass ich meinen Job behalten kann unter den Konditionen, dann wird die Transformation massiv schwer. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt, an dem wir gerade sind, wo gerade unter dem Druck, wirtschaftlichen Druck, den viele Organisationen gerade empfinden,
ist die Frage der Jobsicherheit so präsent für alle, ne? Also die meisten wollen eh sparen oder mehr Produktivität haben. Und jetzt kommt noch diese KI-Transformation und ich kann vielleicht auch noch absehen, wie das mich betrifft. Also es gibt auch eine positive Korrelation. Je mehr ich das verstehe, was da passiert, desto eher komme ich auch in den Wissensrückzug. Das heißt, die am besten Bescheid wissen, sabotieren auch am besten im Grunde. Da ist was, wo man wirklich gucken muss, wie arbeitet man das aus? Ich finde es gar nicht so einfach, wenn der wirtschaftliche Treiber so stark ist, wie kann ich dann überhaupt meine Mitarbeitenden gut mitnehmen? Ich glaube, da braucht es viel, viel Gedanken drum und diese Programme der Einführung müssen wirklich gut durchdacht werden, bevor sie kommuniziert oder in die Belegschaft gebracht werden.
Nadja, wie ist deine Perspektive dazu?
Ich glaube, um einmal so den Weg nach vorne zu ebnen, ne? Einmal zu sagen, okay, es gibt sicherlich Aufgaben, da kann eine KI mich ersetzen. Es gibt aber auch sicherlich Probleme, da werde ich besser mit einer KI oder ich kann Probleme, die ich heute noch nicht mal lösen könnte, kann ich mit einer KI zukünftig lösen, weil ich einen viel größeren Zugang auf Datenpools habe oder so, ne? Und ich glaube, der Kern liegt daran, dass wir unsere Rollen neu definieren rund um, was ist mein menschliches Urteilsvermögen, was es immer noch brauchen wird in Zusammenarbeit mit der KI. Und wenn wir diese Rollen neu definiert haben rund um Skills, ich muss die Ergebnisse der KI vielleicht nochmal plausibilisieren, ich muss eine Kontextnuance setzen und all diese Skills neu definieren und dann eben auch Vergütungssysteme, Ziele, Anreizsysteme so ausrichten. Das wäre für mich der Weg nach vorne, dass ich als Mitarbeitender nicht diese Angst habe, ich werde ersetzt und was ist nun, sondern mir auch gezeigt wird, das ist der Weg, da soll es hingehen und dafür werde ich auch belohnt.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine echte Herausforderung, weil alles so stark im Wandel ist, dass du als Führungskraft vielleicht eine Vision hast, wie es sein könnte, aber genau wissen kannst du es halt auch nicht. Und ich glaube, da liegt halt eine große Herausforderung drin. Ich versuche eigentlich den Weg zu gehen, maximal ehrlich zu sein und vielleicht auch zu sagen, ich weiß es selber nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das der Weg ist. Und lass uns jetzt darauf verständigen, in diese Richtung zu gehen. Aber vielleicht gibt es da auch andere Ansätze. Marco, du wolltest was sagen.
Ich finde das so eine gute Überleitung gerade. Du bist jetzt nochmal auf die Führungskräfte eingegangen und ich finde, da war für mich, du warst ja in derselben Gruppe wie ich auf dem Event, Gero, das nochmal ausschlaggebend, wie waren jetzt die Führungskräfte in dieser Diskussion und wie gut können die das überblicken oder wie stark sind die selber betroffen? Und ich habe auch diese Gruppe auch als Betroffene erlebt. Also sie sind praktisch eben nicht ausgenommen von der Transformation. Und ich glaube, das ist das nächste Thema. Also wie gut kann ich mich dem widmen? Ich finde übrigens den Vorschlag von Nadja perfekt, ne? Also ich glaube schon, die zukünftige Incentivierung und Jobarchitektur aufzubauen, super. Aber wenn ich selber dabei Betroffene bin als Führungskraft, fällt mir das vielleicht auch maximal schwer, das gerade zu tun. Also ich glaube, auch da ist es super wichtig, mit den Führungskräften schnell anzufangen. Also das wäre jetzt praktisch auch das, was ich jedem Unternehmen mitgeben würde, zu sagen, lieber jetzt anfangen, auch wenn vielleicht die Infrastruktur, man hat Teile noch nicht digitalisiert oder die Qualität ist nicht gut, es gibt noch kein super gutes Model, das eingeführt ist und wir können keine Agents bauen, würde ich trotzdem mit den Führungskräften anfangen, denn dann sind sie nicht sofort Betroffene, wenn es wirklich losgeht. Und dann sind sie in der Lage, praktisch ein Stück mehr vorauszudenken und auch aktiver zu werden, statt vielleicht selber die zu sein, die praktisch ihre Ressourcen verteidigen oder anfangen, irgendwie selber Sachen zu verstecken oder Sachen für unmöglich zu erklären, was die Einführung von KI betrifft, sondern man müsste mit denen wirklich schnell anfangen zu arbeiten.
Weil habe ich das Gefühl, dass das auch in vielen Organisationen der Fall ist, dass das getan wird, würdet ihr da anders drauf schauen? Ich meine, ihr seid natürlich auch in etwas anderen Feldern unterwegs, als ich das jetzt bin. Aber ich kenne eigentlich kaum eine Organisation, die da gerade nicht drüber nachdenkt, wie können wir das machen? Und dieser Vorschlag da schnell, und ich interpretiere jetzt mal rein, möglichst so ehrlich, wie es nur geht, im besten Wissen und Gewissen zu argumentieren, ist eigentlich ein guter Ratschlag.
Also ich glaube, das, was ich auch beobachte, wo alle aktiv werden, ist das Thema Befähigung. Also zu sagen, es gibt so die ersten Kurse für Führungskräfte. Was ich nicht so arg sehe, ist, dass mit den Führungskräften auch individuell für sie etwas ausgearbeitet wird. Also was ist denn deine zukünftige Rolle? Wie sieht dein Karrierepfad aus? Was übernimmst du noch? Wie gestaltet sich jetzt auch deine Organisation weiter? Also es ist sehr stark auf hier hast du so ein paar Skills, die du lernst oder ein paar Tools, die du lernst. und den Rest musst du dir selber ausdenken, wie es jetzt weitergeht. Und ich glaube aber, dass das ein stärkerer Dialog sein muss, auch mit den Führungskräften, weil sie ja eben so Betroffene sind. Und ich, gerade bei Führungskräften, ist es oft so, dass denen so dieses direkte, jede direkte Führung, die sie um sich selber kümmert, nicht so stark vorhanden ist. Und das ist dann ja auch ein bisschen wieder die Bremse, weil ich niemanden habe, mit dem ich das genau bespreche, wie es für mich weitergeht, werde ich selber wieder unsicher. Das heißt, ich hätte gesagt, für alle die, die Befähigungsprogramme machen, würde ich schauen, befasst euch mindestens genauso mit dem persönlichen Werdegang und der Karriereentwicklung eurer Führungskräfte in diesem Wandel, wie ihr sie jetzt befähigt. Weil sonst das eine wird nicht ohne das andere gut funktionieren.
Eine interessante Perspektive. Ich denke gerade ganz individuell darüber nach, wie das bei mir selber gerade läuft. Und da würde ich sagen, ich arbeite ja im Bertelsmann-Konzern, wir haben da schon echt tolle Programme, die auch nicht nur auf so eine nicht nur so einen Tool-Fokus haben, sondern wo es wirklich eher um Vertrauen geht, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um und so. Aber die eigene Perspektive, das stimmt, die steht da ja doch ordentlich im Hintergrund. Ist ja eher die Fragestellung, wie führst du jetzt deine Mannschaft, wie kannst du Nordstern vielleicht ausgeben und sagen, ja, ich kann euch auch nicht ganz genau sagen, wie der Weg dahin geht, aber das wollen wir erreichen und jetzt lass uns gemeinsam mal losmarschieren. Das finde ich ja schon ganz gute Hinweise, aber die eigenen Sorgen, da würde ich zustimmen, das ist ein schwieriges Feld. Das ist auch deshalb schwierig, weil man als Führungskraft natürlich eigentlich geprimed ist, dass man das schon alles lösen wird. Das ist ja letzten Endes die Aufgabe von Führung und ich sage immer, dafür werde ich ja bezahlt, die Probleme eigentlich dann zu lösen. Nadja.
Ja, und vielleicht auch noch eine ergänzende Perspektive. Du erinnerst dich an eines unserer Filmchen, da ging es ja auch ein bisschen um das Thema Performance Management. Ne? Also es wird mehr und mehr Tools geben, die uns helfen, Aufgaben zuzuweisen, Performance zu überwachen oder Produktivität zu tracken. Also sowas in den USA ist das, glaube ich, schon invasiver, als das in Europa bis jetzt noch der Fall ist. Und auch das ändert ja wiederum auch das Spektrum an Führungs- oder ne, nochmal zu unterscheiden zwischen Management- und Führungsaufgaben, aber auch das wird ja anders. Es wird sich verändern, es wird mehr auch technische Unterstützung kommen und dann eben auch die Frage, welche Werte sollten denn so KI-Systeme eigentlich verkörpern und wer entscheidet das denn noch dazu? Ich glaube, das spielt auch noch mit rein, wenn wir von Führung sprechen.
Also da würde ich dir beipflichten, da würde ich aber auch gleichzeitig sagen, wenn man jetzt noch eine Ebene größer geht, wenn man mal vom Individuum auf die Organisation, auf Unternehmen dementsprechend, aber dann bis, sagen wir mal, auf das Land geht. Also ich erlebe diese Diskussion in Deutschland eigentlich viel zu wenig. Welche Rolle wollen wir da eigentlich spielen? Welche Werte wollen wir eigentlich hochhalten? Ich finde das immer interessant. Also alle sind abhängig von den großen US-Playern. Da ist maximal Geld rein investiert. Also die Blase darf eigentlich gar nicht platzen im Sinne, dass die Weltwirtschaft insgesamt weiter funktioniert. Viele finden das dann nicht gut und sagen, ja, aber die sind so übermächtig, die großen Anbieter. Da kommen wir als Deutsche, als Europäer sowieso nicht mehr so schnell hin. Und das finde ich schwierig von der Betrachtungsweise. Ich glaube schon, dass es sehr sinnvoll wäre, sich über das Wertegerüst Gedanken zu machen und dann auch entsprechend zu überlegen, wie man parallele Angebote daneben stellen kann, die vielleicht nach anderen Maßgaben funktionieren. Aber das ist jetzt die ganz große, weite Welt. Marco, was denn?
Ich glaube, die Frage fällt auch den meisten schwer zu beantworten, weil die weitergehende Frage auch nicht so gut beantwortet ist. Also wenn ich sagen kann, also was könnte jetzt so eine KI aus Europa sein, was müsste die denn können oder wie müsste die anders sein oder was müssten irgendwie die Guardrails sein, die für die KI gelten, da müsste ich ja erstmal wissen, wie wollen wir denn mit KI unseren Arbeitsmarkt und die Organisation weiter gestalten. Ne? Also wie soll das denn in Zukunft aussehen? Und ich habe das Gefühl, das ist eine Diskussion, die wir gar nicht so oft führen. Also wir führen Diskussionen über, welchen Einfluss das hat. Aber wir reden oft über diese Trends, wie sie Arbeit verändern, aber nicht, was das Resultat davon sein soll. Also ist das, sagen wir, für uns ist das völlig in Ordnung, dass wir sagen, die und die Aufgaben werden nie wieder von Menschen gemacht und das sollte auch nie wieder von Menschen gemacht sein. Ist das das Ziel, was wir erreichen wollen? Oder ist es, wir setzen alle total auf Augmentierung und es wird Personal Assistance für jeden? Das könnten ja auch Sachen sein, die wir als Kollektiv, als Land, als Gesellschaft irgendwie für uns anstreben. Aber die Diskussion wird nicht geführt. Also weder auf Organisationsebene höre ich die, also die Unternehmen führen die nicht. Ich höre sie aber auch politisch wenig. Also wir gehen nur mit den Änderungen dadurch um. Das Arbeitsministerium, mit dem wir ja auch immer wieder auf den Events zusammenarbeiten, die haben schon Bilder, wie sich der Arbeitsmarkt verändern, aber sie haben kein Zielbild, in welche Richtung es gehen soll. Und das macht natürlich schwer, irgendwas zu lenken.
Ich paraphrasiere das mal. Was mein Eindruck ist, ist, da ist eine Naturgewalt, die nennt sich KI, und wir müssen jetzt bestmöglich damit umgehen. Statt zu sagen, Moment, die Naturgewalt können wir vielleicht doch auch selber mit beeinflussen und wir könnten ja sagen, wie wir das gerne hätten. Ne? Und meine These ist, das hat was mit der irrsinnigen Geschwindigkeit zu tun, mit der sich alles entwickelt. Also es ist halt verdammt schwer, überhaupt nachzuvollziehen, was gerade passiert, was möglich ist zum jetzigen Zeitpunkt. Geschweige denn, dann noch zu sagen, jetzt entwickle ich noch eine Vision und sage auch noch ganz klar, wie ich das als, wie auch immer, Individuum, Organisation, Land, EU beeinflusse. Also ich glaube, da liegt ein großes Problem einfach in der Geschwindigkeit. Ja, wir könnten, glaube ich, jetzt eine Stunde locker noch weiterreden darüber. Was mich nochmal zum Abschluss interessieren würde, ist, welche Ratschläge, sagen wir mal, wenn jede von euch ein, zwei Ratschläge nochmal abgibt an Menschen, die für Organisationen zuständig sind. Was sollten die tun?
Ich hätte auch gesagt, die Auseinandersetzung mit erstrebenswerten oder nicht erstrebenswerten Zukünften halte ich für jetzt was Gutes zum Start. Also was wollen wir denn überhaupt für uns? Sich da mal mit zu beschäftigen, das müssen ja keine riesigen Prozesse sein oder Strategieprozesse, die super lange dauern, sondern einfach die Auseinandersetzung, was ist denn wünschenswert für uns? Und das kann man praktisch für seinen Arbeitsbereich, glaube ich, ganz gut ermitteln, was ist denn wünschenswert? Das ist was, wo man auch Mitarbeitende zusammenbringen kann, darüber nachdenken oder sich als Führungskraft oder Führungskräfte klar werden, was wollen wir denn hier überhaupt? Ich glaube, das ist so sehr niedrigschwellig und es hilft doch, sich dann für den zukünftigen Prozess so ein bisschen vorzubereiten, so als erster Tipp mal.
Ja. Ich glaube, was mir auch in der Reflexion von dem Event nochmal auch klar geworden ist, dass KI wird immer häufig über den Effizienzhebel und wir haben hier große Einsparpotenziale und ich glaube, das ist nur eine Seite der Medaille. Ich glaube, es gibt schon auch noch Kosten für Weiterqualifizierung, für veränderte Rollen, für neue Vergütungslogiken und nicht zuletzt vielleicht auch eben die Mitarbeitenden, die innerlich kündigen, ne, oder so. Das sollte man schon auch nochmal mitsehen und ich glaube, diese Bilanz nochmal auch kalibrieren und ich will nicht sagen, deswegen sollte man es nicht tun, aber ich glaube, einen ehrlicheren Blick auf KI auch haben.
Zweiten Tipp aus meiner Praxis, das beobachte ich gerade relativ häufig, Organisationen, die schon einiges getan haben, technisch und auch schon einiges möglich gemacht haben, die größer sind, verpassen oft dorthin zu gucken, wo die Leute eigentlich schon Sachen anwenden könnten. Also es gibt Führungskräfte, die sitzen praktisch auf einem Potenzial, sehen es selber nicht oder wollen es selber nicht sehen, das ist schwer zu sagen. Und man geht daran vorbei und es passiert nichts. Also vor allem in Jobs, wo super viel textbasiert passiert, also wir arbeiten mit Leuten, die praktisch stark an regulatorischen Organisationen arbeiten, die große Dokumente einreichen und so weiter. Da sind wahnsinnige Automatisierungssprünge möglich, jetzt auch schon mit den Modellen, die es heute gibt. Die werden im Moment einfach verpasst. Also mein Tipp wäre, bist du Führungskraft von Führungskräften, dann schaue auch bei denen hin, verpassen die gerade Optimierungspotenziale, weil da bleibt gerade jetzt schon einiges liegen und für mich ist das, also ich glaube, das wird irgendwann zur starken Dringlichkeit und dann wird es sehr unangenehm, wenn dann praktisch vielleicht top-down oder von einem Tech-Player irgendwas in die Organisation gebracht werden muss, wo die Organisation sich gar nicht befassen konnte, weil man so lange geschlafen hat. Also Tipp Nummer 2, schaut auf eure Führungskräfte.
Ja, ganz herzlichen Dank. Da sind ein paar ganz gute Denkanstöße dabei. Ganz am Ende nochmal die Frage, Saatkorn hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ihr habt jetzt schon viel Inspirierendes von euch gegeben, aber vielleicht mal ganz subjektiv gesprochen, gibt es irgendwas, was euch selbst in letzter Zeit inspiriert hat? Das kann, muss aber gar nicht mit der Arbeitswelt zu tun haben.
Aber auf die Gefahr hin, dass das vielleicht etwas cheesy klingt, aber ich glaube, es ist mein kleiner Sohn, der ist 11 Monate alt und mich inspiriert er einfach jeden Tag, wie er so total vorurteilsfrei die Welt erkundet. Und ich glaube, diese Neugierde, die möchte ich mir auch wieder so ein bisschen mitnehmen, diesen frischen Blick auf die Welt. Und ich glaube, das hilft auch für die Arbeitswelt.
Ich finde das überhaupt nicht cheesy, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe manchmal so das Gefühl, boah, ist ja alles so schwergängig und müsste doch alles schneller gehen und so. Und dann irgendwann wird dann einem klar, ey, Moment, du hast gerade eine Opferhaltung, entwickel doch mal wieder die kindliche Neugier und die Begeisterung, einfach die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp, den du da abgibst, einfach mal das eigene Kind da wieder wach werden zu lassen im Sinne von Neugier. Ne? Darum geht's jetzt. Und einfach zu experimentieren und zu schauen, finde ich einen guten Tipp. Marco, hast du auch irgendwas auf Lager? Jetzt liegt der Balken natürlich relativ hoch.
Ich glaube, meiner ist vielleicht auch diese Challenge, die uns bevorsteht, nochmal als Möglichkeit zu sehen. Also ich habe meine Situation lag, es gab so ein Paper, da ging es darum, welche kognitiven Fähigkeiten, die wir als Menschen besitzen, kann die KI und später irgendwie Robotik erledigen. Und da gab es so schöne Balkendiagramme, die diese Abdeckung bisher und zukünftig gezeigt haben. Und mich hat es in eine Situation gebracht, wo ich gedacht habe, wow, das bringt mich nochmal an den Punkt, wirklich zu ermitteln, was sind denn die Sachen, die mich so ausmachen oder die uns als Menschen so wirklich ausmachen? Weil ich glaube, manchmal sind wir durch die Arbeitswelt so reingerutscht und denken, das macht uns aus, jetzt hier einen Beitrag zu leisten, in der und der kognitiven Aufgabe, irgendwie Daten zu liefern oder was auch immer. Und vielleicht ist es das gar nicht. Ne? Und diese Selbstfindung oder diese Menschfindung selber nochmal zu nutzen jetzt gerade, das sehe ich als gute Herausforderung und aber auch, glaube ich, ein schönes für uns nochmal zu klären, was macht uns wirklich aus und womit leisten wir wirklich einen Beitrag? Ne? Sind es die Kleinigkeiten, die wir im Job erledigen oder ist es das Drumherum?
Auch ein wirklich guter Hinweis. Dazu könnte man jetzt eine eigene Podcast-Serie machen. Das geht schon fast ins Philosophische rein. Ihr Lieben, das hat mir Spaß gemacht, mit euch den Dialog fortzusetzen, der auf der Shape 2030 begonnen hat. Wir haben schon grob gesagt, das würden wir gerne weiterführen. Also insofern gehe ich auch mal davon aus, wir haben hier nicht das letzte Mal zusammen gesprochen. Ich wünsche euch erstmal alles Gute für den Rest der Woche und sage ganz herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit für Saatkorn genommen hat.
Danke, Gero. Bis zum nächsten Mal.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.